Ihr Lieben, es war eine Woche vor dem Passafest der Juden. Da machte in Jerusalem ein Gerücht die Runde. Der Messias kommt. Hierher. Endlich. Die alten Verheißungen Gottes, sie sind wirklich wahr. Jetzt. Jetzt ist es soweit. Zehntausende waren aus dem ganzen Land, wie in jedem Jahr, nach Jerusalem gekommen. Pilger, die dort das Passafest feiern wollten. Im Tempel das Passalamm schlachten. Das Blut war das Opfer, das Fleisch wurde gemeinsam gegessen. Das war einer der Höhepunkte des Jahres. Und immer schwang die Erwartung mit, bei einem Passafest beginnt die Befreiung. Weil das Passafest war das Fest, an dem man an die große Befreiungstat Gottes erinnerte. Dass er sein Volk aus Ägypten, aus der Sklaverei, in die Freiheit geführt hatte. Und das wird er wieder tun, durch den neuen Mose, den Messias. In den Zeiten von Jesus traten immer wieder Prediger auf, die zur Umkehr riefen. Und manche dachten, das seien dieser Messias. Weil sie einen Neuanfang versprachen, wenn nur alle ihren falschen Weg verlassen würden. Und viele hörten begierig zu. Die Sehnsucht war, mit Händen zu greifen. Viele waren bereit, ihr Leben zu verändern, um dieser großen Sache willen, dass der Retter endlich sichtbar wird. Woran würde man ihn erkennen? Es gab ein paar Zeichen, die erwartete man von diesem Messias. Eines dieser Zeichen war die Heilung eines Menschen, der von Geburt an blind gewesen ist. Das konnte kein Arzt, auch kein Zauberer. Wenn so etwas geschah, dann war Gott selber am Werk durch seinen Messias. Und genau das hatte Jesus einige Monate vorher in Jerusalem getan. Jener Blindgeborene, den er zum Teich Siloa schickte, dort sollte er seine Augen auswaschen und tatsächlich, er konnte sehen. Zum ersten Mal in seinem Leben. Und dann ein anderes Zeichen, einen aus dem Tod auferwecken. Und genau das hatte Jesus wenige Wochen vorher auf dem Ölberg getan. Lazarus. Auf dem Ölberg. Wenn Gott kommt, dann über den Ölberg. Von Osten nach Jerusalem. Also eine Totenauferweckung auf dem Ölberg. Also wenn jetzt noch was fehlt, was dann? Und jetzt setzt sich Jesus auf einen Esel. Wie einst der König David. Also jetzt ist nun wirklich alles richtig. Kein Wunder, dass sie ihm entgegenliefen, dass sie ihre Mäntel vor ihm auf den Weg ausbreiteten und Zweige von den Bäumen rissen, um, in Hollywood würde man sagen, den roten Teppich auszurollen. Und sie sangen Lieder und Psalmen, auch den 118., den wir eben gebetet haben. Gelobt sei der, der kommt, im Namen des Herrn. Ein Zitat. Wer mag, kann ihn noch mal aufschlagen in unseren Gesangbüchern. Die Festpilger machten aus diesem Psalm einen Jubelgesang. Und Jesus? Er ließ es sich gefallen. Er hat nicht mehr widersprochen, wie noch vorher in Galiläa, als sie ihn zum König ausrufen wollten. Da hat er gesagt, nein, nein, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und er entzog sich. Auch jetzt war ihm nicht zum Jubeln zumute. Wenn die Leute doch nur hören würden, was in diesem Psalm wirklich steht. Ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Werke verkündigen. Der Herr züchtigt mich schwer, aber er gibt mich dem Tode nicht preis. Ohne Kampf würde es nicht gehen. Das wussten sie alle, da stand es doch. Kampf auf Leben und Tod. Die Römer waren brutal in ihrer Unterdrückung. Das Leben eines Einzelnen zählte nicht viel. Gerade wenn es um angebliche Heilsbringer oder Königsanwärter ging, da machten sie kurzen Prozess. Vielleicht haben die Leute die Worte des Psalms auch als eine Ermutigung zum Kampf verstanden. Es wird nicht leicht, aber am Ende werden wir siegen. Mit Gott für König und Vaterland. Es ist so leicht, Gottes Versprechungen für die eigenen Träume zu hören. Damals war das so und heute kann uns ähnlich passieren, dass wir Gottes Wort sozusagen privatisieren, als Verheißung für unser eigenes Glück hören, als Trost. Jesus wusste es besser. Er sah das Ganze. Ihm war nicht die Aufgabe des endzeitlichen Feldherrn zugedacht, noch nicht, sondern der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Vers 22 und 23 in unserem Psalm. Auch das gehört dazu. Auch das haben sie natürlich gesungen, aber anders als Jesus haben sie es offenbar nicht verstanden. Der Eckstein, der entscheidende Fundamentstein, Jesus, verworfen. Dieser Satz vom verworfenen Baustein war für Jesus der Schlüsselsatz. Hier ist das Geheimnis der Erlösung angedeutet. Etwas zu verwerfen, das bedeutet, ein Urteil zu fällen, zu entscheiden, das oder jenes ist unbrauchbar, nutzlos. Es ist nur eine Belastung, also weg damit. Und Jesus hat das am eigenen Leib erfahren, wie Menschen über Menschen urteilen, indem sie verurteilen und verwerfen. Weg mit dem. Das tut weh, wenn man selber nur Gutes beabsichtigt oder getan hat. Trotzdem lehnen andere einen ab und manchmal, indem sie dreist lügen. Jesus hat einmal einen unheilbar Belasteten befreit. Und die Leute sagen, der treibt die bösen Geister nur aus, weil er selbst im Dienst des obersten bösen Geistes steht. Gegen jeden Augenschein, gegen jede Vernunft wird das Gute böse genannt. So hat Jesus es erlebt, so erleben wir es im Zusammenhang des Krieges in der Ukraine. Dreiste Lügen, verdrehte Wahrheit, Verschweigen, was zum Himmel schreit, all das tut weh. Und in diesen Schmerz ist Jesus hineingegangen, als er nach Jerusalem zog. Das ist der Schmerz, den Jesus erleidet. Von den Bauleuten verworfen. Das sagt sich so schnell. Darin ist jeder unberechtigte Widerstand aufgehoben, den auch Christen, den auch Gemeinde erleidet. Jesus war nicht auf der Siegerstraße dieser Welt. Auch wenn es an diesem Tag vielleicht so aussehen mochte, sein Weg ging ans Kreuz. Und erst danach kommt die Erhöhung, von dem Johannes auch schreibt. Ihr Lieben, ich ertappe mich selber immer wieder dabei, dass ich die Abkürzung suche. Dass ich das mit dem Verworfenwerden schier nicht aushalte. In Jesus den kostbaren Eckstein sehen, ja klar. Wir wissen das ja. Wir glauben das auch. Wir bekennen es auch. Und trotzdem bleibt die Zahl derer, die Jesus folgen, klein. Zustimmung, auch mal Begeisterung für etwas, was Kirche tut, wenn es gelingt, ja, klar. Aber dranbleiben, auch den zweiten Schritt gehen, der anstrengender ist, das geschieht nur selten. Die begeisterte Masse wusste eigentlich genug über Jesus. Sie haben die Zeichen gesehen, die waren klar und eindeutig. Aber wie so oft, wie ich es ja auch von mir kenne, wir hören und sehen nur, was wir wollen, was uns passt, was uns in unserer Sicht bestätigt. Hätten Sie doch nur den Psalm, den Sie alle kannten, mal ganz gehört. Vielleicht hätte Jesus dann ein paar mehr Unterstützer gehabt, als er von den Bauleuten, von den Obersten des Volkes verworfen wurde, als die Masse das Kreuzige schrie. Aber hätte das was gebracht? Nein, eigentlich nicht. Es musste ja alles so kommen, wie es dann gekommen ist. Es gibt keine Abkürzung am Kreuz vorbei. Für Jesus nicht und auch nicht für die, die in seiner Nachfolge sind. Dass sie dann Jesus verworfen haben gegen jede Vernunft, tröstet uns das? Hilft uns das, die Dinge hinzunehmen, die nicht zu ändern sind, auch in unserem Leben, auch wenn es Belastungen sind? Hilft uns das, Kraft zu schöpfen zum Durchhalten, wenn Widerstand aufkommt? Wenn der Widerstand sich gegen Jesus und seinen Willen richtet? Wer mitgemacht hat, hat jetzt 6 Wochen Fasten hinter sich. Bewusst auf eine Sache zu verzichten, einmal zu spüren, was das bedeutet und wie es sich anfühlt, dass nicht jeder Wunsch sofort erfüllt wird, dass das Leben eben kein Ponyhof ist. Wir haben das vielleicht freiwillig gemacht und es hat nicht wirklich wehgetan. In diesem Jahr ist genau diese Zeit brutal überschattet von dem Krieg in der Ukraine. 6 Wochen. Unser Fasten ist selbst gewählt. Das Leid der Opfer aufgezwungen. Und ich spüre eine große Ohnmacht, wann immer ich die Nachrichten höre oder die schrecklichen Bilder sehe. Ich will nicht nachlassen im Gebet, und da, wo ich kann, auch den Opfern zu helfen. Wir sammeln Geld am Ausgang. Manch einer hat in der Nachbarschaft vielleicht schon Geflüchtete aufgenommen oder weiß von ihnen. Und wieder ist die Nation erstaunt, wie viel Hilfsbereitschaft es gibt, wie viele Menschen ganz selbstverständlich teilen, anpacken, Kontakt aufnehmen, helfen, wo sie können. Großartig. Das ist der Wille Jesu, denen zu helfen, die in Not sind. Und zu beten. Beides. Beides lindert Leid und ehrt unseren Herrn. Er ist als Friedefürst auf einem Esel in die Stadt geritten. Das ist seine Antwort auf Krieg und Gewalt. Sein Wille ist Krieg nie und nimmer. Gewalt auch nicht. Er ist der Friedefürst. Amen.